Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook zieht weiter Kreise und hat enorme Auswirkungen auf die Branche. Ein Aufreger aber nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern schlicht auch unter menschlichen Aspekten.
Mein Zimmer war verschlossen und dann bin ich zur Rezeption und habe gebeten, die sollen mal den Schlüssel checken, ob das kaputt gegangen ist wegen diesen Magnetfeldern oder so. Da sagten die nein und haben mir einen Thomas Cook Pleitebrief gezeigt und haben gesagt, sie haben kein Geld bekommen. Thomas Cook hätte vor 90 Tagen schon meinen Urlaub zahlen müssen und hat keinen Cent bezahlt und sie wollen jetzt von mir das Geld.
Das braucht man im Urlaub nun wahrlich nicht. Die Pleite eines Anbieters von Pauschalreisen, festsitzende Urlauber, die oft schlecht informiert werden, schadet das alles eigentlich dem Image von Pauschalreisen? Mehr zu dieser Frage in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über den Verdi-Bundeskongress berichten. Hier wurde soeben der neue Vorsitzende gewählt. Wie erwartet wurde es Frank Wernicke, wie die Nachrichten ja gerade schon meldeten. Und dann werden wir mal wieder nach Frankreich schauen, auf einen weiteren Streiktag dort. Die Proteste gegen die Rentenreform reißen einfach nicht ab. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zunächst aber gehen wir auf die Anklage gegen die Führungsspitze von Volkswagen ein. Eine Anklage, die gegen ehemalige und aktuelle Spitzenmanager erhoben wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Der Vorwurf: Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Dieselbetrug. Mehr dazu von Torben Hildebrandt.
636 Seiten lang ist die Anklage. In dicken Ordnern haben die Staatsanwälte zusammengetragen, was die VW-Manager Diess, Pötzsch und Winterkorn aus ihrer Sicht alles falsch gemacht haben. Für die Ermittler ist klar, die VW-Spitze wollte den Dieselskandal unter der Decke halten. Vorsätzlich, mit Absicht, damit der Aktienkurs nicht leidet. Es geht um verbotene Marktmanipulation, erläutert Oberstaatsanwalt Klaus Zier.
Den Angeschuldigten Dr. Winterkorn, Pötzsch und Dr. Diess sei aufgrund der sich aus der Brisanz der Thematik ergebenden erheblichen finanziellen Folgen bewusst gewesen, dass sie dem Kapitalmarkt mitzuteilen gewesen wären. Sie hätten jedoch jeder für sich bewusst und gewollt von der Ad-hoc-Mitteilung abgesehen, um den Börsenkurs der VW-Aktien auf dem bisherigen Stand zu halten und Verluste der VW AG zu vermeiden.
Dass Volkswagen Dieselmotoren manipuliert hat, ist inzwischen unbestritten. In dem neuen Verfahren muss die Frage geklärt werden, ob die VW-Spitze die Öffentlichkeit und damit auch die Aktienbesitzer zu spät über den Betrug informiert hat. Denn börsennotierte Unternehmen müssen öffentlich machen, wenn massive finanzielle Probleme auf sie zukommen. Bis heute hat der Abgasbetrug den VW-Konzern rund 28 Milliarden Euro gekostet. Nur wussten Diess, Pötzsch und Winterkorn, was da auf Volkswagen zukommt? Eine schwierige Frage, sagt der Autoexperte der Norddeutschen Landesbank Frank Schwope.
Wenn vorher etwas bekannt war und das nachweisbar ist, dann gibt es sicherlich Probleme.
Die VW-Schichtarbeiter reagieren deutlicher auf die Anklage. Viele von ihnen sind froh, dass sich aktive und ehemalige Top-Manager wahrscheinlich vor Gericht verantworten müssen.
VW steht in einem schlechten Licht da. Aber da müssen die für verantwortlich gemacht werden, die es verbockt haben.
Also grundsätzlich ist natürlich, wenn jemand verantwortlich ist, sollte der auch zur Verantwortung gezogen werden. Und da mache ich bei Führungskräften ganz bestimmt keine Ausnahme.
Ich finde das richtig auf jeden Fall, weil die haben falsch gehandelt. Und deswegen sollte das auch bestraft werden bzw. zur Rechenschaft gezogen werden.
Ob die Manager wirklich falsch gehandelt haben, ist heute noch nicht klar. Darauf verweist die Staatsanwaltschaft genauso wie der Autoanalyst Schwope. Schuldig oder nicht, das entscheiden Gerichte. Aus Schwopes Sicht kann VW-Chef Diess problemlos im Amt bleiben.
Ich glaube, es ist durchaus richtig weiterzumachen. Es gilt ja, steht ja auch in der Anklageschrift, die Unschuldsvermutung. Es ist nichts bewiesen und gerade wenn man 2 Monate im Unternehmen ist, kann man, glaube ich, nicht für alles haftbar gemacht werden.
Diess war noch nicht lange bei Volkswagen, als der Skandal bekannt wurde. So oder so glauben VW und die Beschuldigten fest daran, dass die Anklage nur ein Zwischenspiel ist, ohne weitere Folgen. VW-Chef Diess werde seine Aufgaben im Konzern mit vollem Engagement wahrnehmen, heißt es von seinem Anwalt. Herbert Diess soll VW umbauen, hin zu mehr Elektroautos und zum autonomen Fahren. Der Manager hat ehrgeizige Ziele, wie er erst kürzlich deutlich gemacht hat.
Wie kein anderes Unternehmen unserer Industrie richten wir Volkswagen auf Elektromobilität aus.
Auch wenn VW nach vorne rollt, quasi im Kofferraum, fährt der Dieselskandal weiter mit. Vor Gericht hat es Volkswagen zurzeit in mehreren Verfahren mit mehreren Gegnern zu tun. Mit Staatsanwälten, Aktienbesitzern, Dieselkunden und Verbraucherschützern.
Torben Hildebrand zur Anklageerhebung gegen die Volkswagen-Spitze und Dieselbetrug Teil 2 an diesem heutigen Tag. Der Autobauer Daimler muss im Zuge des Dieselskandals ein Bußgeld in Höhe von 870 Millionen Euro zahlen, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Christoph Geismeier berichtet.
Daimler akzeptiert die Geldbuße. Der Konzern verzichtet darauf, sich juristisch zu wehren. Damit, so der Autobauer, sei das Bußgeldverfahren beendet. Die Zahlung der 870 Millionen Euro soll binnen 6 Wochen an das Land Baden-Württemberg erfolgen. Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde bei Daimler eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in einer Abteilung festgestellt, die für die Fahrzeugzertifizierung zuständig war. Laut Behörde hatte dies dazu geführt, dass für Dieselfahrzeuge behördliche Genehmigungen erteilt wurden, obwohl deren Stickoxidausstoß nicht den Vorgaben entsprochen hatte. Die Staatsanwaltschaft bezieht sich in ihrem Bußgeldbescheid im Wesentlichen auf Rückrufbescheide des Kraftfahrtbundesamtes. Das hatte Bescheide gegenüber 680.000 Dieselfahrzeugen von Mercedes-Benz erlassen. Während Daimler die Geldbuße der Staatsanwaltschaft akzeptiert, hat der Konzern gegen die Bescheide des Kraftfahrtbundesamtes Widerspruch eingelegt.
Christoph Geismeier zum Daimler-Bußgeld. Wer sich im Urlaub um nicht viel kümmern will, abgesehen von der Wahl des Urlaubsortes, der bucht eine Pauschalreise. Und finanziell ist der Urlauber dann im Fall einer Pleite eines Anbieters auch noch abgesichert über eine Insolvenzversicherung. Was aber, wenn ein dicker Brocken insolvent wird wie Thomas Cook? Und was, wenn dadurch die Versicherungssumme nicht ausreicht, um alle Ansprüche abzugelten? Schadet das dem Ansehen von Pauschalreisen? Dieser Frage ist Brigitte Scholtes nachgegangen.
Mit Thomas Cook geht der Pionier der Pauschalreise aus dem Markt. Pauschal bedeutet Transport, Unterkunft und ein Programm werden in einem Paket angeboten, das der Urlauber kauft. 4 von 10 Reisen, die länger als 5 Tage dauern, buchen die Deutschen in dieser Form. Das zeigt die jährliche Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, die seit etwa 50 Jahren erstellt wird. Dafür haben sie 2018 36 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind sogar 53% des Umsatzes der Branche, sagt Thorsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands DRV. Ein Grund für den Erfolg: diese Form des Reisens habe sich den Wünschen der Kunden angepasst.
Die Pauschalreise ist heute so individuell wie noch nie. Der Kunde kann sich individuell seine Reisebausteine zusammenstellen und daraus ein Komplettpaket schnüren mit Flug, mit Transfer, mit Hotel, mit Anreisepaket, mit dem Zug zum Beispiel zum Flughafen. All das kann ich mir individuell aus dem Baukastensystem zusammenstellen oder aber eine fertige, konfektionierte Pauschalreise aus dem Katalog heraussuchen oder aus dem Internet. Beides ist heute möglich.
Hinzu kommt ein weiterer Vorteil. Nur wer eine solche Reiseform bucht, ist gegen die Insolvenz abgesichert. Entweder des Reiseveranstalters oder der Fluggesellschaft, die ihn im Rahmen der Pauschalreise an sein Ziel bringt. Allerdings ist fraglich, ob die Abdeckung der Policen bei 110 Millionen Euro je Veranstalter bei einer so großen Insolvenz wie der von Thomas Cook ausreichen wird. Die deutschen Töchter haben zwar nicht Insolvenz angemeldet, doch sollte es soweit kommen, könnte es zwar sein, dass der Einzelne nur einen Teil seines Geldes zurückerhält, vermutet Martin Lohmann, Geschäftsführer des Kieler Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa. Aber die Konsumenten verhielten sich nicht immer logisch.
Wenn ein Autohersteller mit seiner Abgassoftware betrügt, dann könnte man ja auch erwarten, dass danach die Modelle dieses Herstellers nicht mehr gekauft werden. Das hat aber jetzt auch nicht so stattgefunden. Ich denke, dass das sehr ärgerlich im Einzelfall ist, dass man an dieser Insolvenzsicherung vielleicht auch noch arbeiten muss an dem Modell, sodass das in zukünftigen Fällen so nicht passieren kann. Da kann man ja die Versicherung auch einfach erhöhen. Aber wiederum, dass das grundsätzlich dazu führt, dass man Pauschalreisen ablehnt, denke ich eher nicht.
Und hinzu kommt, die Deutschen lieben Kreuzfahrten und auch die zählen zu Pauschalreisen. Noch sind das von der Anzahl der Reisen her etwa 2,5%, aber sie machen schon 13% des Umsatzes aus. In den letzten 20 Jahren haben die Passagierzahlen nach Angaben des Deutschen Reiseverbands um sage und schreibe 880% zugelegt. Noch also dürfte es für einen Abgesang auf die Pauschalreise zu früh sein, glaubt Tourismusexperte Lohmann, auch wenn kurzfristig mit Störungen am Markt zu rechnen sei.
Die Touristen werden sich umorientieren. Es gibt genügend andere Anbieter, mit denen man glücklich werden kann in den Reisen. Die Produkte waren oder sind in gewisser Weise austauschbar. Insofern geht da jetzt nichts Einzigartiges verloren.
Der Tourismusexperte Lohmann im Beitrag von Brigitte Scholtes über das Image von Pauschalreisen. Die Tochter des Thomas Cook-Konzerns Condor hält derzeit ihren Betrieb noch aufrecht. Alle Flüge würden wie geplant bislang durchgeführt, so ein Sprecher. Starteten und landeten also heute Condor-Flüge und brachten Urlauber in weite Ferne oder wieder zurück nach Deutschland, so auch nach Frankfurt am Main. Und dort hat Tobias Weiler sich unter die Fluggäste gemischt und einige Stimmen zur Lage eingefangen.
Liane Happel und ihr Freund Florian Ochs aus der Nähe von Marburg machen 3 Wochen Urlaub an der US-Westküste. Sie wollen das Land auf eigene Faust erkunden und sind erleichtert, dass es klappt, auch wenn noch ein paar Zweifel da sind.
Ja, wir sind gespannt, ob wir wieder nach Hause kommen, weil wir noch nicht wissen, ob die Flüge wieder zurückgehen.
Ann-Kathrin aus Karlsruhe fliegt auch mit Condor in den USA Urlaub, zusammen mit ihrem Mann und der kleinen Tochter. Knapp 12 Stunden dauert ihr Flug nach Las Vegas und Ann-Kathrin ist froh, dass sie mitfliegen können.
Weil gerade wenn man mit Kind reist, wäre es jetzt halt ärgerlich gewesen, jetzt einen neuen Flug zu buchen, der eventuell dann auch nicht nonstop gewesen wäre. Und so sind wir doch erleichtert, dass wir jetzt unseren regulären Flug halt antreten können und dann nicht noch länger warten müssen mit Umsteigen oder so.
Das Problem bei den Condor-Flügen, Condor nimmt keine Passagiere mit, die Reisen über Thomas Cook oder ein Tochterunternehmen gebucht haben. Mitarbeiterinnen prüfen die Reiseunterlagen der Gäste und sagen ihnen, sie dürfen mitfliegen oder eben nicht. Nervös, ob sie auch nach Hause kommen, waren auf jeden Fall die Reisenden, die mit Condor unterwegs waren. Um kurz nach 10 heute Vormittag landet ein Flieger in Frankfurt mit Urlaubern aus Palma de Mallorca. Michael Karst aus der Nähe von Koblenz sagt glücklich, mit dem Flug hat alles gut geklappt.
Wir mussten nur gestern im Hotel einen Tag nachbezahlen, der wäre nicht mehr bezahlt worden. Also wir wurden angerufen, mussten dann zur Rezeption kommen und haben gesagt gekriegt, entweder Hotel verlassen oder 104 Euro bezahlen. Ich habe das gesagt, das wollen wir nicht, ja, da müssen sie halt packen und gehen. Dann haben wir es halt bezahlt.
Mallorca-Urlauberin Rita Bolz aus der Nähe von Heidelberg musste nichts extra zahlen. Sie strahlt und hat Tränen vor Freude in den Augen, als sie ihre beiden Enkelkinder umarmen kann.
Also es hat alles super geklappt. Ich habe aber Angst gehabt, weil es wird ja chaotisch, wenn man da nicht wegkommt. Und was macht man dann? Ne? Also schon überlegt, wie ist der beste Weg, wenn man dann drüben sitzt. Ne? Aufgeregt jetzt, dass ich meine Kinder wieder habe.
Bleibt zu hoffen, dass es für die Urlauber zu Ferienbeginn auch so reibungslos läuft.
Tobias Weiler war auf dem Frankfurter Flughafen unterwegs. In Frankreich haben heute gleich 2 Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Vor wenigen Tagen erst hatte ein Streik große Teile des Pariser Metroverkehrs lahmgelegt. Heute kam es unter anderem zu Behinderungen im französischen Bahnverkehr. Diese Streikwelle, die immer wieder aufflammt, so wie heute, hat einen Grund. Und zwar laufen die Gewerkschaften Sturm gegen Rentenreformpläne der französischen Regierung. In Paris begrüße ich meine Kollegin Anke Schäfer. Frau Schäfer, welche Auswirkungen hat denn der Streiktag heute?
Die angekündigten Streiks heute bei der französischen Bahn, bei der SNCF, fielen relativ milde aus. Die meisten Züge sind dann doch gefahren. Und die Gewerkschaft CGT in Paris, die am Nachmittag jetzt demonstriert hat, die hat mehrere tausend Mitglieder mobilisieren können. Also schon einige, aber doch auch nicht wieder so viele Mitglieder anderer Gewerkschaften haben sich erstmal nicht angeschlossen. Also es war heute vergleichsweise ruhig.
Wird es denn so milde, wie Sie es nennen, bleiben? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube, so milde, so ruhig wird es nicht bleiben. Die Gewerkschaften haben schon gesagt, dass sie sich zusammenschließen wollen und zwar im Dezember dann. Am 5. Dezember wollen sie alle zusammen streiken und dann vielleicht auch nicht nur einen Tag, sondern wenn sie müssen, sagen sie auch länger. Denn sie sagen, sie müssen sich zusammenschließen, um gegen Macron und die Rentenreform, die er vorhat, zu demonstrieren.
Sie sprachen es ja gerade an, die Gewerkschaften stoßen sich an einer Rentenreform. Was genau ist denn da Stein des Anstoßes?
Diese Rentenreform, die steht ja in Frankreich schon ganz, ganz lange an. Emmanuel Macrons Vorgänger sind an ihr schon gescheitert. Doch es war wirklich eins seiner Wahlkampfversprechen auch, dass er jetzt dieses Projekt angehen würde und es auch zu Ende führen würde. Es gibt gegenwärtig in Frankreich 42 verschiedene Rentenregime, 42 Gruppen also von Angestellten, die jeweils verschiedene Sonderrechte genießen. Und diese Sonderrechte, die werden verteidigt. Die sollen bleiben, sagen die Gewerkschaften. Aber Macron sagt, nein, die müssen abgeschafft werden und er möchte das durch ein einheitliches Punktesystem ersetzen. Jeder, der einer Arbeit nachgeht, soll Punkte sammeln können und wer mehr Punkte hat, der kriegt dann auch mehr Rente. Und das wird natürlich ziemlich kritisiert. Zum Beispiel hat der ehemalige Arbeitsminister, damals unter Präsident Sarkozy unberechenbarer Arbeitsminister Xavier Bertrand gesagt, das sei absolut ungerecht, dieses Punktesystem. Und stattdessen müsste das Renteneinstiegsalter Stück für Stück angehoben werden. Denn französische Angestellte gehen mit nur 62 Jahren ja schon in Rente.
Das hört sich gut an für Angestellte. Gab es denn auf die Proteste heute, gibt es da Reaktionen, neue Reaktionen von Seiten der Politik?
Ja, es ist heute debattiert worden, auch in der Assemblée Nationale, also im Parlament. Und es ist nochmal gesagt worden, dass die Regierung allen das Gespräch anbietet. Man möchte eine große Debatte anzetteln. Man erinnert sich, Macron hatte ja auch dann mit den Gelbwesten diskutiert, debattiert und ist wirklich durchs Land gereist, um zu sprechen. Und sowas Ähnliches möchte er jetzt auch wieder machen, eine Debatte über die Renten. Mal gucken, ob das wirklich so geht. Er will auf jeden Fall Zeit gewinnen. Er hat gemerkt, dass er nicht einfach sozusagen mit dem Kopf durch die Wand gehen kann, dieser französische Präsident. Beschlossen werden soll die Rentenreform aber auf jeden Fall erst nächstes Jahr im Sommer.
Mhm. Anke Schäfer über einen weiteren Streiktag in Frankreich, heute mit Behinderungen des Bahnverkehrs. Und bislang haben wir gehört, ist das Ganze noch relativ milde im Verlauf. Häuser und Wohnungen in Deutschland werden immer teurer, sowohl in den Ballungsräumen als auch auf dem Land. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Georg Ehring.
Im zweiten Quartal 2019 lagen die Preise für Wohnimmobilien durchschnittlich um 5,2% höher als im Vorjahreszeitraum. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Besonders kräftig zogen die Preise nach Angaben der Behörde in den 7 größten Städten der Republik an. Hier wurden Ein- und Zweifamilienhäuser um bis zu 10% teurer. Aber auch in dünner besiedelten ländlichen Kreisen zogen die Immobilienpreise an. Dort wurden Eigentumswohnungen und Häuser im Durchschnitt jeweils um etwas mehr als 4% teurer. Historisch niedrige Zinsen sorgen seit langer Zeit für eine boomende Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Das treibt die Preise. Der Weltpostverein hat vor schwerwiegenden Störungen im Postverkehr gewarnt, sollten die USA wie angedroht Mitte Oktober aus der Organisation austreten. Generaldirektor Bishar Hussein sprach bei einer Krisensitzung von einem Albtraum-Szenario. Die US-Briefmarken würden nicht mehr anerkannt, sagte er. Post würde sich bergeweise stapeln. Er blieb aber optimistisch, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Der Weltpostverein mit 192 Mitgliedern regelt seit 145 Jahren den internationalen Postverkehr. Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat nach einem Urteil des EU-Gerichts nicht von unerlaubten Steuervorteilen in den Niederlanden profitiert. Die Luxemburger Richter kippten eine entsprechende Entscheidung der EU-Kommission. Nach dem Urteil hat die Kommission bei Starbucks in den Niederlanden letztlich nicht verlässlich nachgewiesen, dass die Firma illegale Vorteile erhalten habe. In einem ähnlich gelagerten Fall bei Fiat in Luxemburg wiesen die Richter hingegen die Beschwerden sowohl des Unternehmens als auch des Staates Luxemburg zurück. In beiden Fällen ging es um Rückforderungen von rund 20 bis 30 Millionen Euro. Die betroffenen Staaten und Firmen wehren sich gegen die Beschlüsse. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich wird Vorsitzender des MIBRAG-Aufsichtsrates, wie das Bergbauunternehmen mitteilte. Damit löst der 60-Jährige den bisherigen Vorsitzenden Wilhelm Beermann ab, der dem Gremium seit 2001 vorstand. Tillich war in Sachsen unter anderem Minister für Umwelt und Landwirtschaft, Finanzminister und bis 2017 Ministerpräsident.
Georg Ehring mit den Wirtschaftsnachrichten. In Leipzig findet derzeit der Bundeskongress der Gewerkschaft Verdi statt und ein Tagesordnungspunkt war dort heute die Wahl des Nachfolgers des langjährigen Vorsitzenden Frank Bsirske, der nicht wieder antritt. Frank Wernicke, bisher Vizevorsitzender der Gewerkschaft, ist heute zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Wer ist Frank Wernicke? Ein Porträt von Beate Dietze.
Dunkles Sakko, offener Hemdkragen, Jeans und 3-Tage-Bart gibt sich Frank Wernicke locker. Dennoch wirkt der 52-Jährige sachlich und kontrolliert. Mehr wie ein Beamter im höheren Dienst als ein Gewerkschaftsboss. Wernicke muss lachen, seine Augen blitzen hinter der Brille.
Das ist der Fluch des gleichen Vornamens. Aber wir sind natürlich unterschiedliche Menschen, auch aus unterschiedlichen Generationen, haben auch unterschiedliche Wege im Leben genommen. Aber diese Charakterisierung von Frank als Rampensau und mich als Buchhaltertypen stimmt auch nicht.
Auch wenn man ihm Poltereien und Ruppigkeit nicht zutraut, mit denen der bisherige Verdi-Chef Frank Bsirske immer wieder von sich reden machte, können Kanadas, meint er ruhig.
Es ist jetzt ganz interessant, in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich dann mal auf Demonstrationen geredet habe, dann gab es auch Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichtet haben, die sagen, was ist das denn für einer, der ist ja voll aggressiv drauf. Also das genau das Gegenteil von dem, was vorher geschildert wurde. Von daher lassen sich dann vielleicht alle Delegierten einfach überraschen, wie es wird.
Eine politisch herausfordernde Aufgabe ist das, begründet Wernicke seine Kandidatur. Dennoch hat er nicht spontan Ja gesagt, räumt er ein, hat er doch als Sverdi-Vize Psirske über viele Jahre aus nächster Nähe erlebt.
Es ist natürlich eine Funktion, wo man schon sehr stark in der Öffentlichkeit ist. Das ist manchmal schön, aber auch nicht immer. Also ich sag mal so, wenn Arbeitskämpfe sind im öffentlichen Dienst, dann habe ich auch schon mal erlebt, dass es dann auch Angriffe gibt oder verbale Ausrutscher. Darauf muss man sich gefasst machen.
Der aus der Nähe von Bielefeld stammende Ostwestfale hat die Gewerkschaftsarbeit von der Pike aufgelernt, kümmerte sich zuletzt um die Finanzen, die Mitgliederentwicklung und hat dort einen guten Job gemacht. Viele der Delegierten wissen ihn zu schätzen.
Er strahlt Autorität aus, hat ein Auftreten, was sicher ist, aber gleichzeitig auch ein bisschen, Angst ist nicht das richtige Wort, aber Respekt einflößt. Und ich glaube, das zusammen mit seinem total gut aufgestellten Fachwissen, das in Kombination ist, glaube ich, einfach das, was wir jetzt brauchen.
Und ich denke, bei dem Ganzen ist er trotzdem nicht unnahbar. Also ist trotzdem immer noch ein Mensch, mit dem man vernünftig reden kann. Ja, ich bin da guter Dinge.
Was sich Frank Wernicke vorgenommen hat, die Tarifbindung will er stärken und das Thema Rente ist ihm wichtig. Ebenso die Digitalisierung. Schon als Verdi-Vize war der 52-Jährige mit SPD-Parteibuch hart eingespannt. Fast jedes Wochenende ging für die Gewerkschaft drauf und das wird künftig nicht wie anders werden.
Aber für alle Menschen hat der Tag 24 Stunden und man braucht auch mal einen freien Sonntag. Und dann gilt es halt, Prioritäten zu setzen. Es ist schon wichtig, da zu sein und Termine anzunehmen, aber man muss vielleicht auch nicht jeden Termin annehmen.
Sein Hobby, das Tauchen, wird also auch künftig dem Urlaub vorbehalten sein, genauso wie das Bücherlesen. Das Genre spielt dabei keine Rolle, einzig für Krimis kann sich der 52-Jährige nicht erwärmen.
Frank Wernicke geht also nicht mit Krimis ins Bett. Beate Dietze stellt uns den neuen Verdi-Vorsitzenden vor. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Heute mit Jan Plate in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Herr Plate, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September etwas verbessert. Das ergab der neue IFO-Index, ein ja durchaus wichtiges Konjunkturbarometer. Sind denn die Anleger vor Freude aus dem Häuschen?
Ja, also die Stimmung und die Freude hält sich doch eher in Grenzen. Die Stimmung mag sich etwas aufgehellt haben, aber sie bewegt sich weiter nahe des tiefsten Niveaus seit 7 Jahren und die Geschäftserwartungen deuten nach unten. Und der DAX nach den gestrigen Verlusten auch heute und jetzt mit einem kleinen Minus von 0,25% bei 12.314 Punkten.
Kleines Minus, tat sich denn mehr bei den Händlern auf dem Devisenmarkt oder beim Handel mit Staatsanleihen?
Ja, also der Euro kaum verändert bei einem $0,97 und die deutschen Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite, die hat dementsprechend etwas zugelegt bzw. ist etwas weniger negativ, im Minus bei 0,56%.
Wie entwickelt sich der Goldpreis?
Ach, der notiert kaum verändert, allerdings ja nach dem gestrigen starken Anstieg um fast $20. Der Goldpreis heute kaum verändert bei rund $1,525.
Schauen wir nur noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Über die Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen VW haben wir anfangs berichtet. Wie reagieren die Anleger auf die Nachricht?
Na, die Aktie von Volkswagen mit einem deutlichen Minus von 2%. Mancher mahnt allerdings einer derart radikalen Umbruchssituation des Konzerns, das Zugpferd, also den Chef Dies, auszuwechseln. Es könnte einen langwierigen Prozess geben. VW droht wohl Schadenersatz, aber die Risiken dürften auch begrenzt sein, sagen Experten. Ansonsten die Anteilsscheine von Daimler, die verlieren 1,5%. Daimler zahlt im Zusammenhang mit manipulierten Dieselautos ein Bußgeld von 870 Millionen Euro an das Land Baden-Württemberg. Die Stuttgarter allerdings halten in ihrer Ergebnisprognose fest und die Aktien von BMW mit einem Minus von 0,4%.
Greifen wir noch ein weiteres Thema dieser Sendung auf, die Insolvenz von Thomas Cook, die weiter Kreise zieht. Wie sagt der Volksmund, des einen Leid ist des anderen Freud. Wer freut sich denn hier?
Ja, zum Beispiel der Reiseunternehmenskonkurrent, die TUI. Da geht es für die Aktie jetzt doch noch mal deutlicher nach oben, um mittlerweile etwas mehr als 7%. Ansonsten, die Anleger setzen ja auch auf einen nachlassenden Preisdruck bei Pauschalreisen und Flügen. Und ja, die Anteilsscheine der deutschen Lufthansa, die verteuern sich um etwas mehr als 2%.
Und gestern Abend bereits hatte der fränkische Lkw-Zulieferer SAF Holland mitgeteilt, dass die Geschäfte schlecht laufen. Und das war nicht die erste Mitteilung dieser Art in diesem Jahr. Wie reagieren die Anleger?
Ja, die Aktie bricht ein. Es geht deutlich nach unten um 24% und es belastet auch andere Wettbewerber wie zum Beispiel die Knorr-Bremse oder zum Beispiel auch die Jost-Werke im SDAX.
Jan Plate über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Filmförderung, speziell die hessische Filmförderung. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.